Wir haben neben diesen Swipes noch so ein paar andere fest definierte Kommandogesten, die man dann nutzen kann. Und es gibt die R-Maus. Da kann ich sozusagen meinen Arm wie eine Maus benutzen. Und da schauen wir uns an, wie wir mit verbesserter Sensorik am Handgelenk auch Fingerbewegungen erkennen können, sodass ich dann vielleicht auch virtuelle Objekte einfach greifen kann. Da wächst also das Bewusstsein, dass dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion ein wichtiges ist und nicht irgendwie so ein akademisches Konstrukt irgendwie. Am Anfang kennt dich keiner, am Anfang vertraut dir insbesondere keiner, und das ist nur über persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakt letztlich auch herstellbar.
Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Keine Zeit mehr mit komplizierter Gerätebedienung zu verschwenden. Das ist ein Anliegen vieler Mitarbeiter in der Industrie. Deshalb werden Smartphones, Tablets und Smart Glasses für bestimmte Arbeitsabläufe immer wichtiger. Das Startup Kinemic hat mit dem Kinemic Band die Gestensteuerung in der Industrie revolutioniert. Dr. Christoph Ammer ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Kinemic GmbH und erklärt uns in dieser Episode, wie das Band funktioniert, welche Prozesse in Unternehmen dadurch vereinfacht werden können und wie der Arbeitsalltag komfortabler gestaltet werden kann. Außerdem sprechen wir mit Christoph über seinen Werdegang und auch über Learnings im Startup. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zum Tech and Founder Podcast mit Christoph heute. Hallo!
Hallo!
Christoph, du bist einer der Gründer der Kinemic GmbH. Mit dem Kinemic Band ermöglicht ihr die Gestensteuerung in der Industrie. Beschreib unseren Hörerinnen und Hörern mal, ohne dass sie es jetzt live sehen können quasi, wie das Kinemic Band genau aussieht.
Ja, also vom Aussehen her kann man sich es eigentlich vorstellen, sieht es aus wie so ein handelsüblicher Fitness-Tracker. Also eher wie ein Fitness-Tracker als eine Smartwatch, so relativ dünnes Armband ohne Display, nur mit einer LED. Das ist mal so das, was man trägt, ganz leicht und klein eigentlich.
Mhm. Und wie können wir uns die Gestensteuerung hier jetzt vorstellen? Also wie funktioniert das Band?
Das Band hat Bewegungssensorik integriert. Für die technisch Interessierten, da ist ein Beschleunigungssensor und ein Drehratensensor, ein sogenanntes Gyroskop drin. Das ist im Prinzip die gleiche Sensorik, die auch in allen Smartphones verbaut ist, die zum Beispiel dafür zuständig ist, dass ich zwischen Porträt und Landscape wechseln kann und das dann automatisch erkenne. Aber auch eben in den Fitness-Trackern schon verbaut ist und da entsprechend die Sportarten erkennen kann. Und die Sensorik nutzen wir, um die Bewegung des Handgelenks zu erfassen. Und dann haben wir eben spezielle Algorithmen, die darauf basierend Gesten erkennen können. Das heißt, ganz bestimmte Handbewegungen, die dann erkannt werden und mit denen ich dann digitale Geräte steuern kann.
Und hier geht es nicht um den privaten Bereich, sondern es geht um die Gestensteuerung in der Industrie. Konkret, für welche Arbeitsprozesse kann ich das Kinemic Band einsetzen?
Also geeignet sind halt hauptsächlich primär manuelle Prozesse. Ja? Also ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel einen Produktionsprozess, wo einfach Werker oder Werkerinnen noch viele manuelle Arbeitsschritte tätigen müssen, aber zwischendrin Computersysteme bedienen müssen, beispielsweise um Rückmeldung zu geben, dass ein gewisser Arbeitsschritt ausgeführt wurde. Und das unterbricht dann diesen manuellen Arbeitsprozess eigentlich immer, weil ich mich vielleicht irgendwie zu einem Touchscreen bewegen muss und den bedienen muss. Und mit unserem Armband kann man das aus der Distanz fast ohne Unterbrechung des manuellen Arbeitsprozesses machen, und damit kann ich Zeit sparen und letztlich auch einen angenehmeren Arbeitsplatz schaffen. Mhm. Grundsätzlich wäre es auch im Privaten einsetzbar, da fehlt bloß so ein bisschen der richtige Use Case, wo ich als Privatnutzer dann einen großen Vorteil davon hätte. Ja.
Vielleicht im Hinblick auf so eine Art Smart Home, dass man das durch so eine Art Gestensteuerung mit der Watch irgendwie steuern könnte?
Das stimmt, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Da könnte das schon spannend sein. Das ist für uns jetzt ein nicht ganz so einfacher Markt. Da gibt es halt ganz verschiedene Systeme in den Smart Homes. Für die müssten wir dann alle eine Schnittstelle sozusagen anbieten. Und naja, so richtig verbreitet ist es natürlich auch noch nicht mit den vollautomatisierten Smart Homes. Ja.
Also es gibt, wie du gesagt hast, schon diese typischen Swipe-Bewegungen, die wir vom Tablet her kennen und von Smartphones her kennen. Welchen Nutzen haben die konkret? Also wenn ich jetzt wirklich an meinem Arbeitsplatz vor der Maschine stehe, erklär uns das nochmal genau.
Okay, mal so ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. Ich habe einen Arbeitsplatz, es gibt eine hohe Produktvariantenvielfalt, wie das häufig heute ist. Das heißt, die Werker und Werkerinnen, die kriegen letztlich über ein Display angezeigt, welche Variante sie bauen müssen und welche genauen Arbeitsschritte notwendig sind. Und dann muss man eben immer, wenn ein Arbeitsschritt erledigt ist, zum nächsten weiterschalten. Und das könnte man eben einfach durch einen Swipe, dann wische ich sozusagen einfach zum nächsten Arbeitsschritt oder mit einem Swipe in die andere Richtung wische ich wieder zurück, so wie man das vom Smartphone auch kennt.
Ja. Und es gibt auch die sogenannte R-Maus, richtig?
Genau, also wir haben neben diesen Swipes noch so ein paar andere fest definierte Kommandogesten, die man dann nutzen kann. Und es gibt die R-Maus. Da kann ich sozusagen meinen Arm wie eine Maus benutzen. Das heißt, ich bewege meinen Arm und kann damit einen Mauspointer steuern, um beispielsweise in einem 3D-Modell mich zu bewegen, zu zoomen, zu navigieren auf einer technischen Zeichnung, einen Slider zu bewegen, vielleicht die Lautstärke zu kontrollieren. Gut, das ist jetzt im Industrieumfeld nicht so relevant, aber da habe ich eben ganz viele Möglichkeiten, dann so kontinuierliche Eingaben zu machen.
Ihr seid da schon sehr weit fortgeschritten. Was denkt ihr, wo geht es in der Zukunft hin? Also wo seht ihr diese Technologie, wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre vielleicht sogar vorausblicken?
10, 20 Jahre ist natürlich schwer.
Sehr, sehr weit. Normalerweise nimmt man eher 3 bis 5.
Ja, genau.
Dann sagen wir eher 3 bis 5.
Aber wir sind da so in der nahen Zukunft, haben wir wirklich gerade ein paar sehr spannende Sachen auch in der Pipeline. Wir bewegen uns da eigentlich von der Innovation her gerade in 2 wesentlichen Schienen vorwärts. Und da sehe ich eigentlich auch viel Potenzial für die nähere Zukunft. Einerseits ist das vielleicht auch eine Limitierung unseres derzeitigen Systems. Wir können halt nur Bewegungen am Handgelenk messen. Das heißt, wir können keine Fingerbewegungen erfassen. Aber Finger sind eigentlich unsere Werkzeuge, mit denen wir die physische Welt manipulieren. Ja, wir machen alles mit unseren Fingern. Mhm. Und das wäre natürlich schön, wenn wir die erfassen könnten, ohne Sensorik an den Fingern zu platzieren, weil niemand will jetzt irgendwie so einen speziellen Datenhandschuh anziehen. Das hat sich nie durchgesetzt. Und da haben wir ein Forschungsprojekt, ein öffentlich gefördertes, auch gerade am Laufen mit einem anderen jungen, schon ein bisschen älteren Unternehmen als wir, Techsolut, die waren unter anderem auch mal hier in der Technologiefabrik früher. Mhm. Der Professorin Katrin Wolf aus Berlin, die sich um die Mensch-Maschine-Interaktion kümmert, und Trumpf ist als Industriepartner dabei. Und da schauen wir uns an, wie wir mit verbesserter Sensorik am Handgelenk auch Fingerbewegungen erkennen können, sodass ich dann vielleicht auch virtuelle Objekte einfach greifen kann und verschieben kann, oder dass ich zum Beispiel erkennen kann in der Industrie, wenn ich bestimmte Werkzeuge greife und das eben dann entsprechend für die Interaktion nutzen. Ich glaube, da liegt wahnsinnig viel Potenzial, und da haben wir jetzt auch schon spannende erste Ergebnisse. Und die andere Schiene, das ist so sehr stark von Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz getrieben, ist, dass wir nicht nur eine Erkennung so expliziter Kommandogesten, wie ich mache jetzt einen Swipe, haben wollen, sondern dass wir uns wirklich anschauen, kann ich beliebige Aktionen robust erkennen, sodass ich eben zum Beispiel auch Arbeitshandlungen erkennen kann und direktes Feedback geben kann. Ups, da wurde, glaube ich, was vergessen. Vielleicht nochmal nachschauen. Ja, oder irgendwie ein falsches Tool genutzt. Oder entsprechend einfach Hilfestellungen auch geben. Und ich glaube, das sind so die zwei ganz spannenden Bereiche, in die es gerade weitergeht. Und das eröffnet natürlich auch Chancen abseits jetzt dieses rein industriellen Anwendungsszenarios, ne? Sondern sowas kann ich dann durchaus auch im Consumer-Bereich, denke ich, noch vermehrt auch anbringen.
Ich habe aber auch gesehen, es gibt nicht nur dieses Vibe-Bewegung, es gibt auch Rotationen, meine ich, gelesen zu haben und auch Symbole. Das heißt, wenn ich in die Luft einen Haken male, ist es so zu verstehen, dass es das dann auch erkennt.
Genau, ja. Also das geht. Wir haben auch die Möglichkeit, Zahlen direkt zu erkennen. Also letztlich so ein bisschen wie Schrift. Eigentlich wäre da viel mehr möglich, da wir könnten noch deutlich mehr Gesten anbieten und unterscheiden. Das ist eigentlich eher aus einer Usability-Perspektive heraus, wollen wir das nicht, weil wir sozusagen den Leuten nicht auferlegen wollen, dass sie jetzt erstmal irgendwie eine neue Gestensprache lernen müssen und 30 Gesten sich merken, um irgendwelche Funktionen auszulösen. Das heißt, mit unseren Kunden versuchen wir dann eigentlich immer Lösungen zu finden, wo wir mit ganz, ganz wenig Gesten auskommen. Und wenn man eine Lösung hat, dann stellen wir uns immer noch mal die Frage, schaffen wir es vielleicht doch noch auf eine Geste zu verzichten? Kommen wir mit noch weniger aus? Ja, also eigentlich ist da immer die Zielsetzung so wenig wie möglich. Und das Interface sollte so intuitiv wie möglich und einfach schon so designt sein, dass ich damit ganz wenig Interaktion durchkomme.
Ist das vielleicht einer der Gründe? Also du sagst ja gerade, es muss so einfach gehalten sein, vor allem wahrscheinlich, damit die Industrie es auch annimmt und dass es auch einfach implementierbar ist in den Unternehmen. Also weil im industriellen Umfeld ist es eher noch nicht überall vorzufinden, aber es wird immer wichtiger. Oder?
Ja, also, okay, das sind jetzt
zu viele Fragen auf einmal.
Passt, sind mehrere Fragen. Ich fange mal vorne an. Im industriellen Kontext ist diese Einfachheit ganz extrem wichtig. Ja? Kann man auch ehrlich sagen, haben wir am Anfang unterschätzt, so, dass man da wirklich immer eigentlich noch einfacher werden muss. So. Deswegen haben wir da auch den Fokus drauf gelegt. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, man kommt in die Produktion, man ist da mit den Werkern vor Ort und wenn dann erstmal irgendwie 8 Gesten erlernt werden müssen und die vielleicht nicht alle auf Anhieb funktionieren, dann ist dieser erste Eindruck über so eine neue, ganz neue Technologie entsteht in den ersten 5 Minuten. Und wenn der da negativ ist, dann hat man so ein negatives Priming eigentlich, ja. Und das muss man vermeiden und das vermeidet man, indem man eben die Vorarbeit macht und sich im Vorhinein schon überlegt, wie können wir das wirklich ganz, ganz einfach für die Nutzer und Nutzerinnen halten. Und das funktioniert dann sehr gut. Und dann ist auch die Akzeptanz von den Leuten gegeben, die es dann wirklich nachher nutzen müssen, weil das ist sozusagen meistens der entscheidende Punkt. Das ist in der Industrie noch nicht sehr verbreitet. Genauso wie jetzt auch so Systeme zur Spracherkennung. Das ist einfach, da gibt es natürlich gewisse Vorbehalte, beziehungsweise es muss halt einfach sehr robust funktionieren in so einem Produktionsumfeld, dass es dann auch wirklich angenommen wird. Aber ja, das ist natürlich unser Job, da auch die Vorfront zu spielen und das da.
Was ist da
zu
eure
promoten.
Erfahrung? Also hast du das Gefühl, es kommt immer mehr zu einer Art Akzeptanz bei den mittelständischen Unternehmen? Und wenn sie noch so ein bisschen wenn Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, wie geht ihr an die Sache ran?
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine erhöhte Akzeptanz. Ich habe schon das Gefühl, dass da eine Offenheit besteht, auch bei den Mittelständlern. Ich habe insbesondere das Gefühl, dass dass uns eigentlich da die Digitalisierung der Produktion letztlich in die Hände spielt, weil die jetzt natürlich alle anfangen, Produktionsleitsysteme oder so MES-Systeme einzuführen und dann eigentlich merken, dass diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine jetzt plötzlich so ein limitierender Faktor ist, sowohl was die Effizienz angeht, aber auch was einfach das Arbeiten als an sich angeht, weil die Leute dann sagen, ach, früher war das einfacher, jetzt muss ich die ganze Zeit noch diesen Rechner nebenbei bedienen, obwohl ich doch hier eigentlich nur in der Produktion sozusagen bin. Und da wächst also das Bewusstsein, dass dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion ein wichtiges ist und nicht irgendwie so ein akademisches Konstrukt irgendwie. Von dem her haben wir da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und was die Überzeugungsarbeit angeht, man muss es den Leuten in die Hand geben, die müssen es ausprobieren. Zeigen. Das ist, glaube ich, man kann sich den Mund fusselig reden, das bringt überhaupt nichts. Armband anziehen, ausprobieren und wenn es dann funktioniert, dann sind die Leute in der Regel überzeugt.
Und wie ist da die Reaktion, wenn sie es zum ersten Mal nutzen?
Ja, sehr unterschiedlich, aber häufig ist es schon so ein Wow-Erlebnis, ne? Weil es halt was ist, was es so in der Form nicht gibt. Das heißt, das ist irgendwie was Neues, hat man ja irgendwie als Erwachsener nicht mehr so häufig, dass einem ständig irgendwie was, dass man was Neues erlebt. Und von dem her ist es schon, und es hat so ein bisschen halt so ein Sci-Fi-Touch irgendwie, ne? Ich mache hier so eine Bewegung und dann passiert da irgendwie was. Mhm. Das ist dann schon cool. Klar, wir erleben natürlich auch manchmal gewisse Vorbehalte, ne? Das ist dann irgendwie so, oh, jetzt muss ich da rumwedeln. Das sind dann vor allem vielleicht die konkreten Mitarbeiter, da gibt es das schon, aber ich denke, das ist einfach eine Sache, die hat man mit neuen Technologien. Aber im Großen und Ganzen wird das sehr, sehr gut angenommen. Und was ich besonders schön finde, auch über die Altersklassen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, die Jungen finden es gut und die Älteren finden es irgendwie dann nicht gut.
Mhm. Ja. Mhm. Es gibt aber sicherlich trotzdem Hürden, die Unternehmen nehmen müssen, bevor sie so etwas bei sich implementieren. Das heißt, gibt es Vorbereitungen, die Unternehmen treffen müssen?
Ja, also es macht natürlich überhaupt erst Sinn, sowas einzuführen, wenn ich schon eine digitalisierte Produktion in irgendeiner Form habe. Das heißt, ich muss schon mal sozusagen von diesen Papierprozessen, die es ja immer noch häufig vorzufinden gibt, muss ich schon mal auf ein MES-System oder irgendwie geartetes digitales System zur Produktions- oder Logistiksteuerung umgestellt haben. Dann kann ich das System einsetzen. Technisch sind die Hürden da relativ gering. Ich glaube, es sind tatsächlich, was ich angedeutet hatte, dass es eben einzelne Mitarbeiter gibt, die das dann häufig, das sind einzelne Mitarbeiter, die das dann aber eben auch mal nicht so gut finden. Das hat aber ganz viel damit zu tun, ob man die auch ein Stück weit von Anfang an mit einbindet und mitnimmt und man nicht irgendwie hier, das ist jetzt dein Armband, weil da gibt es natürlich auch die Vorbehalte dagegen, jetzt irgendwie vermessen zu werden. Ne? Die Leute haben dann vielleicht manchmal das Gefühl, es ist so ein Tracker, der misst jetzt, wie gut ich arbeite oder so. Wir machen das überhaupt nicht. Aber auch hier ist es einfach wichtig, Betriebsrat frühzeitig einzubinden und denen einfach genau zu erklären, was wir tun, wie das technisch funktioniert. Und dann haben wir da eigentlich auch keine großen Hürden und Probleme. Wenn man das nicht tut, ja, Betriebsräte, wenn die halt einfach irgendwas auf den Tisch geknallt bekommen, das funktioniert in der Regel nicht so gut. Ja.
Und in Unternehmen, die Interesse haben, unterstützt ihr diese auch durch Workshops oder Schulungen?
Ja, also das ist bei uns sogar bei manchen Produktvarianten schon fix mit im Paket dabei, weil wir da explizit das auch wollen, weil jede Situation vor Ort ist immer ein bisschen anders und es ist wichtig, dass wir einfach in einem Workshop oder in einem kleinen Projekt dass es sicherstellen können, dass das System einfach so eingesetzt wird, wie es soll. Ansonsten hat man halt häufig den Effekt, wenn man das den Leuten einfach in die Hand gibt und die sehen, wir haben hier irgendwie 10 Gesten zur Auswahl, dann ist halt einfach so die erste Idee ist, ich belege jede Funktion mit einer anderen Geste und nicht so dieser Gedanke, komm, wir versuchen es mal mit einer oder zwei abzubilden, den Prozess. Mhm. Ja.
Aller Anfang ist schwer und gerade im Tech-Bereich haben viele junge Gründer Schwierigkeiten damit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Hm. Das ist bei euch ein wichtiger Faktor. War das jemals ein Problem am Anfang und welche Tipps kannst du da vielleicht jungen Gründern geben?
Ja, natürlich, das war für uns auch eine Herausforderung. Das ist wahrscheinlich unvermeidbar, wenn man nicht schon irgendwie richtig Industrieerfahrung hat und dementsprechend vielleicht auch schon ein Kontaktnetzwerk, wo man einfach ein paar Leute einfach anrufen kann. Muss man sich aufbauen? Ich glaube, mein Tipp, also die eigentlich fast alle Kontakte, auch mit Firmen, mit denen wir jetzt so ein bisschen strategischere Kooperationen eingegangen sind, wo wir gemeinsam Forschungsprojekte machen, wo wir aber auch einfach größere Projekte, um so customized Lösungen voranzutreiben, machen, haben wir auf Veranstaltungen, auf Messen kennengelernt. Das heißt, mein persönlicher Tipp, sage ich jetzt mal so ein bisschen radikal, ich würde mir diesen ganzen dieses ganze Sales, Online-Marketing, das würde ich mir komplett sparen. Das frisst wahnsinnig viel Zeit und die Leute werden überschwemmt mit diesen Sachen. Am Anfang kennt dich keiner, am Anfang vertraut dir insbesondere keiner und das ist nur über persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakt letztlich auch herstellbar. Deswegen haben wir auch, und das war, glaube ich, eine gute Sache, haben wir auch den Tipp am Anfang auch selbst bekommen, jede Veranstaltung mitnehmen, sich halt auf Messen die Füße platt stehen. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt und die Leute überhaupt erstmal das Gefühl haben, okay, mit denen kann ich, glaube ich, zusammenarbeiten, denen kann ich, glaube ich, auch irgendwie, da ergibt sich ein vertrauenswürdiges Verhältnis irgendwie. Und dann halt es den Unternehmen einfach machen, mit einem zusammenzuarbeiten. Ja, also nicht so viel am Anfang mit, wie gestalte ich jetzt genau mein Geschäftsmodell, also je nachdem, was man natürlich auch für ein Produkt hat, aber mit es denen wirklich einfach machen mit kleinen Packages, soll natürlich ein bisschen was kosten, aber nicht zu viel, sodass einfach für die Leute in den Unternehmen die Möglichkeit besteht, mit einem sehr überschaubaren Budget mal initial zusammenzuarbeiten, weil die müssen alle erstmal merken, funktioniert das? Ne? Das ist irgendwie ein ganz neues Startup. Können die was? Funktioniert das alles? Dass man da einfach die Möglichkeit schafft, auch das Vertrauen aufzubauen. Das wäre, glaube ich, mein Haupttipp oder so mein Hauptlearning auch aus der Anfangszeit.
Letzte Frage, Christoph. Wenn du an einem Tag in einem anderen Unternehmen arbeiten könntest, welches wäre das und warum?
Ja, die ist nicht ganz so einfach. Ich würde tatsächlich, gibt es natürlich irgendwie einen Haufen spannende Unternehmen wie Apple und Google, die da irgendwie so an der vordersten Front der Technologieentwicklung sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie es da zugeht. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, ich würde tatsächlich mal gern einen Tag in so einem richtigen deutschen DAX-Großkonzern arbeiten und hoffentlich irgendwie den ganzen Tag von morgens früh bis nachmittags oder frühen Abend ein Meeting nach dem anderen haben, um mal zu verstehen, wie da wirklich die Entscheidungsprozesse ablaufen und wie da so diese internen politischen Kämpfe ablaufen, weil das ist für mich immer noch so ein bisschen so eine, ich merke manchmal bei den Ansprechpartnern, oder es klingt so durch, da laufen Prozesse im Hintergrund ab, die ich nicht einschätzen kann. Und ich bin ja direkt nach der Promotion von der Uni quasi in die Gründung gegangen und habe diese Welt bisher nur von außen kennengelernt und habe so das Gefühl, das würde ich gerne einmal von innen erleben. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch nach dem einen Tag echt froh, wieder weg zu sein.
Vielleicht klappt es ja mal.
Ja, vielleicht klappt es mal. Ja, wer weiß. Ja, schauen wir mal, ob die mich mal reinlassen.
Danke, dass du bei uns warst, Christoph, heute.
Ja, danke ebenso. Hat Spaß gemacht. Ja.
Wie immer gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Christoph und Kinemic zum Nachlesen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.